Keters Literaturküche. Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Altes und Neues frisch zubereitet, direkt aus meiner Küche. Hallo und guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur. Herzlich willkommen zur 7. Folge von Peters Literaturküche. Heute haben wir ein bisschen irisches Thema, wie man schon beim Eingang gehört hat. Als Gast ist wieder Erik Rundholz da, der uns musikalisch auch begleiten wird heute.
Hallo.
Hallo Erik. Ja, Irland, warum Irland? Es geht um mein Buch Whisky Ballett. Die Protagonistin, eine der Protagonistinnen, ist die Kommissarin Sarah Maloney, die Halbirin ist. Und das irische Thema spielt ja auch ein bisschen in dem Roman, in der Kriminalkomödie immer mal wieder mit und rein. Für die wenigen, die das Buch noch nicht kennen, lese ich einfach jetzt mal den Klappentext vor. Whisky Ballett. Kommissarin Sarah Maloney ist schon genervt, als sie nach durchzechter Nacht Richenza Ottilie Schmitz-Lanitana vor ihrem Büro sitzen sieht. Der Schock setzt bei der Deutsch-Irin erst ein, als sie erfährt, dass die tralle, bunt gekleidete Dame vom Zoll ist und sie gemeinsam ein Team bilden sollen, um einen versuchten, später vollendeten Mord an dem kleinkriminellen Timo Brenner in der Schwarzbrenner-Szene aufzuklären. Auch die Zollkollegin ist wenig begeistert. Sarah ist das genaue Gegenteil von ihr, der veganen Antialkoholikerin. Dass die junge Kollegin sie nach ihren Initialen R-O-S-I, Rosi, nennt, verbessert die Situation nicht. So recherchiert in dem Fall jede für sich allein. Im Zuge der Ermittlungen gerät auch die illegale Hobbybrennerei von Sarah Maloney ins Visier von Schmitz-Lanitana. Die beiden Frauen kommen im Zuge ihrer Recherchen der Russenmafia in die Quere. Für Schmitz-Lanitana wird dies ein sehr nachhaltiger Kontakt mit der organisierten Kriminalität sein. Ihr Kollege Arjan Wichter kommt dadurch in zunehmendem Maße ins Spiel. Die unterschiedlichen Interessenlagen der Beteiligten ergeben verschiedene, meist gegensätzliche Ansätze für Deals, Handlungen und Unterlassungen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen immer mehr. Soweit überhaupt vorhanden. Ja, das ist mal so ein kurzer Einstieg ins Buch. Ja, Erik, du kennst es ja auch. Ich denke mal, das ist so die Ausgangssituation.
Also ich kann wirklich allen, den wenigen, die das Buch noch nicht kennen, kann ich das Buch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Es ist ein sehr, sehr durchweg spannendes Buch. Und macht viel Freude und öfter auch mit Situationen zum Schmunzeln. Also ein von vorne bis hinten fesselndes Buch.
Ja, danke Erik für die Einschätzung. Als erstes Kapitel lesen wir den ersten Auftritt von Sarah Maloney in dem Buch. Alle da?
Er lässt den Blick über die versammelte Runde gleiten, knöpft das Sakko seines grauen Zweireihers auf und setzt sich auf einen der schäbigen alten Stühle. Ganz hinten kauert eine sonnenbebrillte junge Frau am Tisch, die Kapuze ihres Hoodies tief in das Gesicht gezogen. Seidel fixiert sie einen Moment.
Sarah, ist es für Sie vorstellbar, in dieser fensterlosen Räumlichkeit auf Ihre Sonnenbrille zu verzichten?
Sie schiebt die Kapuze nach hinten, gibt dabei die Locken ihres feuerfarbenen Haarschopfs frei und nimmt die Brille ab. Dunkle Ringe liegen unter den von roten Äderchen durchzogenen, verquollenen Augen. Das Weiße ist kaum mehr zu erkennen, die grüne Farbe der Augen nur zu erahnen. Seidel atmet schwer.
Sarah, tun Sie mir und uns allen einen Gefallen und setzen Sie die Brille bitte doch wieder auf. Was hatten wir denn dieses Mal? Einen weiteren Feiertag Ihrer irischen Altvorderen? 16. Juni,
gesteht Sarah Maloney leise. Seidel starrt sie ratlos an, genauso die anderen Kollegen.
Juni, der 16.,
sagt sie lauter.
Ja, und heute ist der 17. Wie wäre es mit ein wenig mehr Kontext, Sarah? An dem Tag, am 16. Juni 1904, spielt der Roman Ulysses von James Joyce. Weltliteratur aus Irland. Man sollte auch mal über den deutschen Tellerrand hinausschauen. Das muss ja ein äußerst interessantes Buch sein, wenn es jemanden noch im Jahr 2018 in einen solchen Zustand bringen kann,
sagt Seidel, den Blick fest auf Sarah gerichtet.
Das Buch handelt von einem Tag im Leben des Leopold Bloom in Dublin, eben der 16. Juni. Gelesen habe ich das Buch nicht, aber der Tag, Bloom's Day, wird von den Leuten gefeiert. In Dublin und überall auf der ganzen Welt. Von einigen zumindest, im Irish Pub und so.
Aufkommendes Gelächter unterbricht ihre Ausführungen.
Ruhe, meine Damen und Herren,
mahnt Seidel mit erhobenen Händen und fügt zu Sarah gewandt hinzu.
Ich verstehe. Ihre Anwesenheit dabei war natürlich absolut unverzichtbar. Das Werk zu ehren, indem Sie es entspannt zu Hause lesen, ist Ihnen diese Möglichkeit jemals in den Sinn gekommen, Sarah? Ja, nein, aber... Danke, Kriminaloberkommissarin Maloney, genug der literarischen Plauderei. Wir haben hier ernsthaft zu arbeiten. Anerkennenswert, dass Sie es heute wenigstens geschafft haben, pünktlich zu sein und zudem ansprechbar. Zumindest ansatzweise.
Er schaut sie einige Augenblicke wortlos an.
Wenn ich es recht bedenke, brauchen wir Sie hier bei der Dienstbesprechung im Moment nicht. In einer Dreiviertelstunde kommt eine Kollegin vom Zoll wegen der versuchten Tötung vom Wochenende zu Ihnen ins Büro.
Er blättert in seiner Kladde.
Der Fall Timo Brenner. Der Mann ist anscheinend nicht nur Opfer. Er ist nach bisherigen Erkenntnissen des Zolls in der Schwarzbrenner-Szene unterwegs. Kein unbeschriebenes Blatt, also. Er hat schon einiges auf dem Kerbholz. Versuchen Sie doch bitte, bis die Dame hier eintrifft, sich in einen vorzeigbaren Zustand zu bringen.
Sarah zieht die Kapuze wieder über, schiebt rumpelnd ihren Stuhl zurück, drückt sich mit breiten Händen auf der Tischplatte hoch und trottet wortlos zur Tür. Die stummen Blicke der Kollegen folgen ihr, bis sie den Raum verlassen hat.
Gut,
unterbricht Seidel die Stille.
Dann kümmern wir uns jetzt mal um das Tagesgeschäft. Eigentlich ein ganz normaler Start in den Büroalltag. Ne? War so ein bisschen, wenn man mal ein bisschen feiern war und man morgens hat mit dem Chef am Hals. Ne?
Ja.
Kennt ja jeder, ne? Wie wir schon im Klappentext gehört haben, muss Sarah Maloney mit einer Kollegin vom Zoll zusammenarbeiten und das nächste Kapitel findet so in der Zeitfolge, so ein, zwei Tage später statt, in dem dann gemeinsam Büro von Sarah und Rosie. Die Sonne flutet durch die Bürofenster, leise Kirchenlieder aus einem Bluetooth-Lautsprecher untermalen die Stimmung. Mit geschlossenen Augen lauscht Spitzlein Itana den religiösen Weisen. Ihre bunte, groß gemusterte afrikanische Tracht leuchtet im Licht des jungen Morgens. Moin, Rosi. Sarah fletzt sich in ihren Schreibtischstuhl. Was steht denn heute so an? Wieder im Krankenhaus Patienten verschrecken? Schmitz Lainitana reißt die Augen auf und rollt mit ihrem Bürostuhl zu ihrem Platz.
Diese Anrede ist eine Unverschämtheit. Mit ihrer gespielten Jugendlichkeit lässt sich das alles nicht entschuldigen. Seriöses und anständiges Verhalten muss man auch von der nachwachsenden Generation erwarten können. Nicht nur erwarten, verlangen und einfordern. Außerdem, wenn ich ermittle, dann ist das meine Arbeit, die ich treu und pflichtgemäß erledige. Diese Kriminellen brauchen die harte Hand des Staates.
Sicher, sicher. Was ist das denn für ein Lärm hier? Fragt Sarah und richtet den Blick auf die Lautsprecherbox.
Lärm? Das sind Lieder von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.
Sie schaltet die Musik aus. Sowas aber auch. Bei der Kompanie von Voodoo-Puppen auf ihrem Schreibtisch vermutet man da wirklich anderes.
Voodoo?
Schmitz Lainitana springt entsetzt auf.
Das sind die Apostel, handgeschnitzt in einer Missionsstation meiner Freikirche.
Sarah schaut sie überrascht an. Cool, Sie haben eine eigene Kirche?
Nein, nein, von dem Kirchenverband halt, in dem ich aktives Mitglied bin.
Aha, und beim Schnitzen wurde da nichts verwechselt? Sarah mustert die Figuren eindringlich. In einer Kunstausstellung im Völkerkundemuseum mit Werken aus Afrika gab es Stücke genau wie die da, aber als Götterstatuen.
Das ist authentische christliche Volkskund aus Tansania. Und nicht so ein kitschiger Nippes wie auf ihrem Pseudoaltar dort. Furchtbar. Einfach nur furchtbar.
Nippes, presst Sarah heraus, das ist St. Patrick, ein Erbstück meiner irischen Oma. Handgefertigtes Einzelstück. Und keine touristische Massenware wie das da. Sarah deutet mit verzogener Miene auf die Apostelfiguren. Lange Sekunden des Schweigens. Die beiden Frauen starren sich an. Sei's drum, Sarah breitet die Arme aus. Kümmern wir uns um den Fall Timo Brenner. Da sie mir als unterstützende Hilfskraft zugeteilt wurden und man sie zudem noch hier einquartiert hat, geben Sie mir mal schnell einen detaillierten Überblick über den Stand der Ermittlungen beim Zoll. Die wichtigsten Punkte genügen zunächst.
Frau Meloni, Sie wurden mir als zuarbeitende Mitarbeiterin zugeordnet, um den kleineren Part der Vergiftungstat abzudecken. Im Detail benötigen Sie nicht alle Unterlagen und Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen. Was Sie an Informationen zwingend brauchen, werde ich Ihnen in geeigneter Form zukommen lassen. Bei Bedarf.
Sarah springt auf. Okay, dann erledigen Sie Ihr Zollgedöns und die Strafsache Brenner ist mein Ding. Insbesondere seine Vernehmungen.
Als Ihre Vorgesetzte, Frau Meloni?
Mein Vorgesetzter ist Kriminaldirektor Seidel. Ich bin da mal weg, Rosi. Überlegen Sie sich in der Zeit mal, wie man sich in einem fremden Büro benimmt. Das ist ja dann wohl meiner. Sarah schnappt sich einen der Zollordner mit der Beschriftung Timo Brenner. Steht auf und geht Richtung Tür.
Das sind Zollakten. Die sind nur für den Dienstgebrauch.
Schreit ihr Schmitz Lainitana hinterher. Unterlagen, die in meinem Büro liegen, sind meine Unterlagen. Und keine Angst, ich werde sie nicht in meiner Freizeit lesen.
Frau Meloni, Sie bleiben hier und geben mir umgehend meine Akte zurück.
Nichts zu machen, Rosi, ich muss weg, bevor die frischen Frikadellen aus sind. Man sieht sich. Ja, wie man so hört, das Verhältnis der beiden Damen ist jetzt nicht das Beste. Oder?
Ja, ob die sich finden werden im Laufe des Buches, man weiß es nicht.
Ja gut, ja, gefunden haben sie sich ja, nur noch nicht so zusammengerauft. Ne?
Ja.
Dass die Frau Schmitz-Lainitana, also die Rosi, eher antialkoholisch unterwegs ist, haben wir ja schon im Klappentext gehört. Jetzt haben wir eine kleine Charakterstudie, so könnte man es vielleicht nennen, wie Sarah Meloni mit der Sache umgeht. In der Kleingartenanlage Abendfriede parkt Sarah Meloni ihren Kombi vor ihrer Parzelle, lädt einen großen, unhandlichen Pappkarton aus und schleppt ihn vorsichtig in die Hütte. In dem spärlich beleuchteten Häuschen sind die Fenster gegen die Neugier möglicher Passanten blickdicht verhängt. Sie räumt Gläser und Flaschen aus dem Karton in das Regal. Aus einer Ecke holt sie einen Bottich mit Maische hervor und wendet sich ihrem neuen Destilliergerät zu. Sarah befüllt die Brennblase langsam und sorgfältig mit dem vergorenen Gerstenbrei, verschließt die Apparatur und zündet den wuchtigen Gasbrenner an. Die entfesselte Energie des Feuers lässt erahnen, welche Urkräfte in dem Kessel wirken. Die lodernde, bläuliche Flamme illuminiert den Raum, Das Spiel aus Licht und Schatten auf den groben Steinwänden wirkt mystisch. Aus der fermentierten Maische trennt sich der Alkohol heraus. Der erkaltete Dampf rinnt als klare Flüssigkeit aus dem Kondensator. Flink und geschickt entnehmen Sarahs feingliedrige Hände Proben des Brandes. Sorgfältig prüft sie den Alkoholgehalt. Den stechend riechenden Vorlauf zieht sie ab, bis das Herzstück, der edle Brand, herausrinnt. Gewissenhaft passt sie den Übergang zum Nachlauf mit den Fuselölen ab. Das Glasgefäß voller klarer Flüssigkeit spiegelt ihre grünen Augen. Nach wiederholtem Brennen des Hauptlaufs hält sie das Endergebnis in den Händen. Klar und rein. Perfekt. Uisk Beata, ruft sie aus. Wasser des Lebens. Sie füllt das Destillat in ihr neu erstandenes Bourbonfass und verschließt es sorgfältig. Aus dem Kühlschrank holt sie sich eine Flasche Kilkenny-Bier und eine Packung Landjägerwürste. Mit der Fernbedienung schaltet Sarah die Stereoanlage an, dreht sie auf, bis irische Volksmusik den Raum erfüllt. Stumm trinkt sie ihr Bier und verschlingt die Würste hintereinander weg. Bei dem Lied Galway Way schaut sie gefühlsduselig auf die Poster mit den irischen Landschaften an der Wand. Nach einem kräftigen Schluck aus der Flasche singt sie schließlich lauthals mit.
And if there's going to be a life hereafter, somehow I'm sure there's gonna be. I will ask my God to let me make my heaven in my dear land across the Irish Sea. In that dear land across the Irish Sea.
Sie kramt in ihrem Vorratsschrank und entdeckt neben den leeren Whiskyflaschen eine einzige Flasche Potain. Sarah füllt ein Wasserglas mit der Spirituose und trinkt den Gerstenschnaps in kräftigen Zügen aus. Leicht taumelnd strebt sie ihrem Bourbonfass entgegen. Sie setzt sich daneben auf den Boden, streichelt das Fass zärtlich und flüstert heiser.
»Ich passe gut auf dich auf, mein Schatz. Und du veredelst meinen Brand, versprochen? Ein paar Jahre Geduld, Zeit, viel Zeit, das ist der Preis, den ich zahlen muss.«
Als die Flasche geleert ist, wirft Sarah sich auf die Campingliege und dämmert weg in einen unruhigen Schlaf. Ja, so gesehen hat Sarah Maloney ja ein relativ normales und ausgeglichenes Verhältnis zum Alkohol.
Ja, da treffen sich natürlich, da treffen zwei Welten aufeinander, ne?
Aber so, ich meine, letzten Endes, wem ist das noch nicht passiert, dass er
durchaus mal ermattet eingeschlafen
ja,
ist.
Nach den Anstrengungen des Tages gönnt man sich halt schon mal ein Bierchen oder auch zwei. Wer will einem das verwehren und einem nicht gönnen? Im nächsten Kapitel kommt jetzt noch der Arian Wichter mit ins Spiel, den wir ja schon aus dem Klappentext kennen. Und der Gegenspieler, der Protagonisten, wird dann auch schon mal erwähnt und ein bisschen charakterisiert. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Arian Wichter zieht einen Aktentrolli hinter sich her.
Herr Wichter, ich freue mich, Sie zu sehen.
Schmitzlein Itana tritt ihm entgegen und schüttelt seine Hand.
Was bringen Sie mir denn? Sie sind ja schwer beladen.
Sie deutet mit einer Hand auf einen der Besucherstühle und gießt ihm Tee ein. Danke. Er setzt sich. Wie gewünscht habe ich Frau Maloney so diskret wie möglich durchleuchtet. Er zieht eine Aktenmappe aus dem Trolley heraus. Sie führt keinen extravaganten Lebenswandel, zwei Zimmerwohnungen zur Miete und eine Hütte im Schrebergarten. Nichts, was auf einen Mittelzufluss aus illegalen Geschäften, Bestechung oder Ähnlichem schließen lässt. Sie ist ja eine recht ansehnliche Person.
Bitte?
Fährt Schmitzler-Nietaner dazwischen. Trotz ihrer weiblichen Reize...
Wichter, mäßigen Sie sich. Ich habe Sie nicht auf Brautschau geschickt. Was ich brauche, sind Fakten, Fakten, Fakten.
Ja, genau. Also trotz, er schaut Schmitzler-Nietaner mit gerunzelter Stirn an, also trotz alledem zieht sie oft mit ihren männlichen Kumpanen durch die Kneipen. Sie ist halt keine Prinzessin und spielt lieber mit den Jungs. Bei der Spirits UG kauft sie oft ein, darüber hinaus scheint es keine relevanten Kontakte zu geben.
auch nicht von den anderen Bediensteten der Kriminalbehörde zu diesem Geschäft oder seinem Inhaber. Die dort erworbenen Gerätschaften lassen sicherlich eine grundlegende Vermutung zu, dass Frau Moloni an der Herstellung von Alkohol interessiert sein könnte. Entlastend ist natürlich, dass es auch gesetzeskonforme Einsatzmöglichkeiten für die entstandene Anlage gibt. Die beschafften Rohstoffe schließen die Herstellung von geringen Mengen Alkohol nicht aus. Mehr ist aber faktisch nicht darstellbar. Alles andere wäre reine Spekulation. Gegebenenfalls wäre eine ausführliche Beratung von Frau Moloni angebracht, wie man ihre unklaren Freizeitbeschäftigungen eventuell rechtskonform gestalten kann. Er nimmt einen kräftigen Schluck aus der Teetasse. Schmidt-Sanitana schenkt ihm sogleich nach.
Danke, Wichter. Aber für eine Polizeibeamtin ist das absolut inakzeptabel. Allein schon der Verdacht auf solche illegalen Tätigkeiten darf nicht einfach hingenommen werden. Selbst wenn sie eine Passion für Alkohol entwickelt hat, wobei Sucht wohl der richtige Begriff ist, berechtigt sie das nicht, sich über das Gesetz zu stellen. Ganz im Gegenteil. Für eine Gesetzeshüterin müssen die Spielregeln besonders eng ausgelegt werden und eine Polizistin, die sich bei derart groben Verfehlungen auf Unwissenheit berufen will, ist lächerlich. Genauso wie eine dahingehende Vermutung. Hier kann es nur einen Schluss geben. Vorsatz.
Natürlich, Frau Schmidt-Sanitana. Es können aber nur geringfügige oder kleinere Verfehlungen sein. Wichter greift in seinen Trolley. Im Gegensatz zu der wesentlich interessanteren Person Sergei Kraknikow, Geschäftsführer der Spirits UG. Er zieht zwei Ordner hervor. Er ist der jüngste Spross einer russischen Oligarchenfamilie. Neutral ausgedrückt.
Und wie würde man das unter uns nennen, Wichter?
Organisierte Kriminalität, mafiöse Strukturen, Bandenkriminalität, alles, was es in dieser Richtung gibt. In Russland selbst hält man sich weitgehend an die geltenden Regelungen und ist dort vollends auf Regierungslinie. Die illegalen Geschäfte finden im Ausland statt. Waffenhandel, Rauschgift, Rotlichtmilieu, Sanktionsumgehung, Schmuggel von Diamanten, Zigaretten, Alkohol, alles, was enorme Gewinnspannen bietet. Schmidt-Sanitana zieht die Akten zu sich rüber.
Und was macht der Kerl dann hier in der Provinz?
Die Familie lässt sich mit ihren Dependancen meist in kleineren Städten nieder. Vermutlich hält man gerne weitmöglichsten Abstand zu den Strafverfolgungsbehörden der Metropolen. Womöglich ist es eine Art Ausbildung oder Einführung in die Familiengeschäfte für ihn. Über Sergei Kraknikow selber ist wenig bekannt. Er war früher eher musisch unterwegs, hält sich für einen talentierten Tänzer. Seine Familie hat diesen Spleen unterstützt und üppig finanziert. Tragischer Höhepunkt war ein Soloprogramm in St. Petersburg. Es gab nur eine Aufführung.
Das hört sich nicht nach einem strahlenden Erfolg an.
Wir haben im Internet eine Kritik aus der Zeitung Komsomolskaja Pravda gefunden. Eine Kollegin mit russischen Wurzeln hat den Text übersetzt. Er ist bei den Unterlagen. Wichter beugt sich über die Akte und schlägt die entsprechende Seite auf.
Verraten und verkauft. Ballett als Eventshow. Welthauptstadt des Balletts und des Ausdrucktanzes, so heißt es immer noch in St. Petersburg. Doch wo Leistung zählen sollte, wird heute nur noch eines gezählt: Geld. Ich rede nicht davon, dass jemand seinem Kind einen Auftritt auf einer kleinen Bühne der Stadt verschafft, meinetwegen auch kauft. Doch wenn eine zwielichtige Familie ihren Spross auf eine der Weltbühnen des Tanzes einmietet, dann ist der Untergang des Kulturbetriebs nicht weit. Dem selbsternannten Autodidakten des modernen russischen Ausdrucktanzes kann man da noch die wenigsten Vorwürfe machen. Seiner Familie schon mehr. Doch die eigentliche Schuld liegt bei den Verantwortlichen der Bühnen. Wer so etwas ermöglicht, für den ist Kultur nur eines. Eine Einnahmequelle. Der Tänzer, Sergei Kraknikow, gehört somit zu den bedauernswertesten Menschen, die das Ballett in St. Petersburg hier auf die Bühne gelassen hat. Eleganz, Anmut, Grazie. Das sind Begriffe, die einem bei diesem Tänzer nie in den Sinn kommen. Denjenigen, die ein solches Projekt als kreativ beschreiben, dürfte entgangen sein, dass Kraknikow seine ungeschickten Gliedmaßen lediglich in unsinniger und unmenschlicher Weise verdreht und verstellt. Aus seiner Sicht mag das Kunst sein, zumal sein Umfeld ihm wohl keine ehrliche Kritik geben wird. Das ändert aber nichts, aber auch rein gar nichts daran, dass bei ihm nicht der Anflug einer Begabung vorhanden ist. Nichts, was über das Gehopse seiner Altersgenossen zu Popklängen in heutigen Clubs hinausgeht.
Diese Sätze mögen der Person gegenüber als abwertend aufgefasst werden können, aber hier einem unbegabten und ungelenken Tänzer Zuversicht zu signalisieren, wäre ein Verbrechen am Tanz, an der Kunst und an der gesamten kultivierten Menschheit. Die Schuld liegt dabei dort, wo solche jammernswerten Gestalten kein Einhalt geboten wird. Das St. Petersburger Ballett wird somit verraten und verkauft. Auf diesem Wege kann es nur eines, in der Bedeutungslosigkeit versinken.
Hört sich an, als würde die kritische Berichterstattung in Russland doch funktionieren. Im Feuilleton zumindest,
bemerkt Schmitz-Lanitana. Im Internet gibt es Berichte, dass der Kritiker kurz nach der Veröffentlichung ins Hospital gekommen ist. Für seine Krankheitssymptome konnten keine Ursachen gefunden werden und nach wenigen Wochen verstarb er dort. Parallelen zum Vergiftungsfall Timo Brenner sind unübersehbar. Es gibt Vermutungen, dass seitens der öffentlichen Organe die Aufklärung des Sachverhaltes nicht sonderlich akribisch betrieben wurde. Kurz danach ist Sergei Kraknikow dann hier aufgetaucht.
Hilfe bei unseren Ermittlungen vom staatlichen russischen Stellen bezüglich seiner Familie zu bekommen, ist eher unwahrscheinlich, vermute ich mal, Herr Wichter.
Aussichtslos, würde ich sagen.
Ließ sich der momentane Aufenthaltsort von Kraknikow ermitteln?
Bisher nicht. Ohne belastbare Verdachtsmomente sind wir, selbst wenn er gefunden wird, auf seine Kooperation angewiesen. Schmitz-Lanitana blättert die Akte durch.
Ich setze mich mit den Kollegen von der Betriebsprüfung und der Steuerfahndung in Verbindung. Es ist zwingend erforderlich, ein wenig Sand in das Getriebe seiner Geschäfte zu streuen. Wenn der Rubel nicht mehr rollt, wird er aus der Deckung kommen.
Okay. Wichter steht auf und packt seine Unterlagen zusammen. Ich schaue inzwischen, ob sich sonstige Unregelmäßigkeiten bei der Spirits UG finden lassen. Er winkt zum Abschied.
Danke. Halten Sie mich auf dem Laufenden,
ruft seine Vorgesetzte ihm hinterher. Sie heftet die Unterlagen von Sarah Maloney in ihrem Ordner ab.
Zuerst beschäftige ich mich aber mit der kleinen Schwarzbrennerin von wegen vage Spekulationen.
Ja, das waren so die Texte, die der Erik und ich euch heute so aus meinem Buch vorstellen wollten. Wer etwas die weihnachtlichen Touch in der Dezemberfolge vermisst hat, den möchte ich gerne auf meinen Adventskalender, auf den wahren Adventskalender verweisen. Da gibt es seit 28.11. jeden Tag eine Kurzgeschichte aus meiner Feder. So, und dann würde ich mal sagen, in dem Buch werden ja zwei Whiskys namentlich erwähnt. Einen davon haben wir hier, einen irischen natürlich. Einen Redbreast 15 Jahre und den habe ich uns mal eingeschenkt jetzt. Und Prost, Erik.
Ja, zum Wohl. Ah, wunderbar.
Ja, in Irland soll ja der Whisky als erster angekommen sein mit den Mönchen. Ob das stimmt oder nicht, wer weiß das schon. Aber man kann ihn trinken, ne?
Auf jeden Fall. Sehr bekömmlich.
Wir wollen euch aber hier nicht die ganze Zeit etwas vortrinken, darum singen wir jetzt noch ein Liedchen. Es geht so ein bisschen in die sentimentale Richtung, würde ich sagen, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Stück, was wir euch jetzt noch vorspielen und singen wollen, das heißt Molly Malone, ist ein sehr bekanntes, altes irisches Lied und handelt von einer Marktfrau, die immer mit ihrem Karren durch Dublins Straßen gezogen ist. Ja, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Ja,
legen wir los.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, I hope. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure it was no wonder, for so were her father and mother before. And they each wheeled their barrow, those streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. died of a fever, and no one could save her. That was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wields her barrow, the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, ho. Alive, alive, ho, alive, alive, ho. Crying cockles and mussels, alive, alive, ho. Alive, alive, ho, alive, alive, ho. Crying cockles and mussels, alive, alive, ho. Crying cockles and mussels, alive, alive, ho.
Das war's dann auch schon wieder. Das war die Folge 7, die Dezember-Ausgabe von Peters Literaturküche. Thema diesmal mein Buch Whisky Ballets. Das Buch kann man über den lokalen Buchhandel beziehen, natürlich auch über die bekannten Internetplattformen. Wer mehr Lust hat auf Advent, Weihnachtszeit, dem sei mein wahrer Adventskalender ans Herz gelegt, der ja auf der gleichen Plattform bei den diversen Anbietern unter Peters Literaturküche zu finden ist. Ja, dann muss ich mich noch oder darf ich mich beim Erik Rundholz bedanken für die Unterstützung bei dieser Folge.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und einen kleinen musikalischen Beitrag auch noch leisten durfte.
Ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder.
Immer wieder gerne. Ein bisschen Musik schadet ja nie. Ja, das war dann die letzte reguläre Folge von Peters Literaturküche im Jahr 2020. Wie gesagt, den Adventskalender gibt es bis einschließlich 24.12. Aber für dieses reguläre Format sage ich dann schon mal frohes Fest, guten Rutsch und ein gesundes, friedvolles, schönes, urlaubsreiches, aktives Jahr 2021.
Ja, das sind doch mal gute Aussichten.
Wollen wir es hoffen.
Bleibt gesund.